ARD.
Ich bin Mario Neumann und habe Ulrich Assmann getroffen, rein zufällig als Gast für eine neue Folge dieses Bremen 2 Podcasts namens Eine Stunde Reden. Er berichtet von Glasscherben-Horrorszenarien mit Krankenwagen und Blaulicht, die er im Rahmen seiner DLRG-Einsätze am Badesee erlebt hat, obwohl sie eigentlich absolut unnötig waren.
Dass die Leute nicht, wenn sie was mit hintragen, nicht wieder mit zurücknehmen. Das ist eigentlich das Schreckliche. Und es hat immer die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft getroffen. Immer Kinder. 3, 4, 5, 8 Jahre. Wenn ein Kind in Flaschenboden tritt, dann ist der Fuß kaputt. Aber richtig kaputt. Und das ist schlimm. Weil die Leute ihren Mist dahinschmeißen. Und das ärgert.
Ulrich Assmann ist sonst eher der unaufgeregte Typ mit einer enormen Gelassenheit. Seit einem Herzinfarkt mit 53 Jahren lebt er bewusster als zuvor.
Das ist dann schon ein einschneidendes Erlebnis. Hab 3 Stents drin und dann wird man nochmal so ein bisschen reduziert. Also, hallo, du musst mal ein bisschen gucken, was passiert mit dir. Das ist so ein bisschen erblich, aber ich denke auch Stress gewesen. Viel Stress auf der Arbeit, viel Veränderungen, neue Vorgaben und so. Und dann man hält sich ja immer für unverwundbar und mit mal ist es dann soweit. So, und dann stellt man so ein bisschen das Leben nochmal um, macht dann auch Sport.
Das Wichtigste für Ulrich Assmann und seine Frau ist die Familie. Mehrere Vorfahren sind dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Geburtstage werden daher tüchtig gefeiert.
Die Geschichte spielt schon manchmal übel mit, muss ich sagen. Deswegen kann ich sagen, hat alles gut geklappt. Das Leben hat es gut mit uns gemeint. Wir sind so die erste Generation, die bis jetzt ohne Krieg ausgekommen sind, Gott sei Dank.
Was der Krieg bei seinem Vater für ein Trauma hinterlassen hat, was am Dänemark-Urlaub so toll ist und warum er jetzt kochen lernt, das erzählt Ulrich Assmann hier in der ARD-Audiothek.
Hallo, Ulrich Assmann.
Korrekt. Mein Name ist Ulrich Assmann, bin 66 Jahre alt, verheiratet, habe 2 erwachsene Kinder und wohne hier in Bremen direkt in der Innenstadt.
Ulrich, wir haben uns auf ein Du geeinigt.
Das ist korrekt, Mario.
Das gefiel dir besser. Wir haben uns getroffen vor einer Eishalle im Bremer Westen, vom Paradise.
Und dann leuchtete direkt ein großes DIN A3-Schild uns entgegen. Und neugierig, wie man ist, guckte ich dann doch etwas länger hin. Kamera war da. Ich denke, Mensch, was passiert denn hier? Ist irgendwo was Aufregendes? Nein, es war Radio Bremen 2.
Genau, eine Stunde Reden stand auf diesem Schild. Was hast du gedacht?
Kannte ich nicht, dieses Format, diesen Podcast. Und wenn man Blickkontakt hat, wird man in der Regel angesprochen.
Ja, und hast du es bereut inzwischen?
Auf keinen Fall. Die ersten Gesprächsminuten waren sehr angenehm. Wir haben uns ja kurz vorgestellt und sofort auf ein Du geeinigt, weil das eben eine angenehme Gesprächsbasis ist, wenn man sich duzt und sich sympathisch ist. Dann kann man auch schneller zu vernünftigen Themen kommen.
Ja, genau. Das Thema bist ja du und alles, was dich so beschäftigt, was dir unter Nägeln brennt, auf der Seele liegt, was dich begeistert und fasziniert, vielleicht auch, was dich ärgert oder wütend macht, wenn es sowas gibt. Mhm. Du wirkst auf mich allerdings eher, als ob du so in dir ruhst und ausgeglichen bist, dass es wenig gibt, was dich aus der Fassung bringt.
Es ist so, bin jetzt im letzten Drittel meines Lebens, bin Rentner, bin glücklich verheiratet seit über 40 Jahren mit meiner Frau, habe 2 erwachsene Kinder, die im Berufsleben stehen, die wunderbar funktionieren. Unser Sohn hat eine eigene Familie, hat 2 süße kleine Enkelkinder. Also dann ist das eigentlich alles ganz gut. Das Auskommen als Rentner ist auch gegeben. Dann kann man eigentlich, denke ich, doch ruhig sein und in sich ruhen. Also was mich ärgert, ist so die Verschmutzung, dass die Leute, gerade so Raucher, das ist eine ganz schlimme Geschichte, dass also wirklich die Zigarettenkippen überall hingeschnipst werden, Haltestellen, vor Eingängen, vor Restaurants, vor Bäckereien, wenn große Menschenansammlungen sind, alle meinen immer die Zigaretten da hinschmeißen zu müssen. Das stört mich und ärgert mich doch.
Sagst du manchmal was oder bist du lieber auch ruhig?
Also nach einigen Malen, dass man was gesagt hat, habe ich damit aufgehört, weil man fängt sich nur eine dumme Bemerkung ein und da habe ich keine Lust zu, dann dumme Diskussionen zu führen. Muss ich leider sagen, dass man dann abstumpft, weil man doch gegen Windmühlen anspricht.
Hast du jahrzehntelang das Gleiche gearbeitet oder hast du unterschiedliche Jobs gemacht?
Oh, ich habe ein, in Anführungszeichen, interessantes Berufsleben gehabt. Ich habe eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost gemacht, bin gelernter Fernmeldehandwerker, bin dann beim Fernmeldeamt 1 hier in Bremen beschäftigt gewesen, bis quasi zur Dreiteilung und zum Verkauf von bestimmten Geschäftsbereichen. Und so wurde dann der Geschäftsbereich Immobilien von der Telekom abgespalten zu einer 100%igen Tochter, zu DT Immobilienmanagement. Da bin ich viele Jahre gewesen, fast 10 Jahre gewesen, bis dann die Telekom auf die Idee gekommen ist, ihre 100-prozentige Tochter zu verkaufen. Das war so der erste große Einschnitt, kann man sagen, an eine neu gegründete Firma, Strabag Property and Facility Services. Da waren wir dann 10 Jahre und nach dem Wegfall oder Auslaufen des Dienstleistungsvertrages, den Strabag mit der Telekom hatte, wurde ich dann nochmal wieder weiterverkauft an die Firma ISS, dänischer Facility Manager, der dann den Dienstleistungsvertrag für 10 Jahre bekommen hat.
Was hast du gemacht? Immer das Gleiche all die Jahre?
Erst im Berufsleben wirklich als Fährmeldehandwerker gearbeitet, draußen in dem Haus, im Baubezirk, also im unterirdischen Fährmeldebau, im oberirdischen Fährmeldebau und im Sprechstellenbau. Und dann habe ich mich irgendwann reinbeworben hier zum Fährmeldeamt 1, war da im Innendienst. Und dann, damit es weitergeht, bin ich in dem Bereich Gebäudemanagement gelandet.
Und von der Tätigkeit her warst du dann später im Büro?
Tätig war ich im Büro, ja. Ich habe dann nochmal eine Zusatzausbildung gemacht in Wuppertal bei der THW, Technische Akademie Wuppertal. Bin also jetzt Fachwirt Facility Management, so heißt das. Und habe dann also den Betrieb der Immobilien für die Telekom gemacht, also auch vom Büro aus. Als technischer Facility Manager oder technischer Property geht es darum, dass die Gebäude funktionieren, dass du der Verkehrssicherungspflicht gewährst und dass die Technik funktioniert, weil die Technik der Telekom nicht, kann ich draußen auf der Straße stehen im Regen. So, da gibt es also in jedem Dorf, kann man sagen, ein Gebäude und das muss betrieben werden. Da wird Werterhalt gemacht, da werden Begehungen gemacht, Werterhaltungsmanagement, da guckst du, welche Instandsetzungen durchgeführt werden müssen.
Also so eine Art, so eine Schnittstelle zwischen Objektverwaltung und Bauwesen.
Richtig. Dächer, Fassaden und so weiter.
Wir wollen dich noch ein bisschen steckbriefartig kennenlernen.
Ja.
Lieber Ulrich, hier ist die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Du darfst dir 3 Zettelchen raussuchen. Die sind jetzt in sie formuliert. Du kannst sie so vorlesen, du kannst sie auch nach du übersetzen, wie es sich anbietet.
Ja. Auf der Skala von 0 bis 10, wie gut bist du in deinem Beruf? Ich würde mal sagen, nach oben gibt es immer Spitzen. Ich würde mich mal so zu 8 einschätzen.
Und es hat dir auch Spaß gemacht, ne?
Ja, ja. Ich habe bis zum Ende durchgehalten. Ich habe sogar ein gutes halbes Jahr länger gearbeitet. Und das hat Spaß gemacht. Also ich muss mal sagen, Verkauf geht ja in der Regel nach BGB und dann hast du so ein Jahr hast du dann deinen Besitzstand mit allen drum und dran. Dadurch, dass wir einen hohen Organisationsstand hatten, gewerkschaftlich, sind wir immer in Form eines Share-Deals weitergegangen. Mit der ersten Minute bei Strabag galt schon meine Betriebszugehörigkeit von der Telekom. Das Gehaltsniveau ist auch mitgelaufen. Das war schon immer sehr angenehm. Und das war beim zweiten Verkauf genauso. Die ganzen Tarifverträge, das hat schon Spaß gemacht dann. Bei vielen Übergängen nach einem Jahr läuft das dann aus und das ist dann sehr unglücklich. Ne? Dann wird meistens gespart. Ja, ich habe also nie Gehaltseinbußen gehabt oder in puncto von Urlaub, betrieblicher Alterssicherung und so weiter. Ne? Deswegen kann man auch so in sich ruhen, würde ich mal sagen. Gut. Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Ganz klar Englisch. Interessantes Erlebnis. 2017 waren meine Frau und ich auf Kuba und haben live ohne Farbe Irma erlebt. Dieser gewaltige Orkan, den haben wir dann im Hotel miterlebt. Dann, wie sich das so langsam verändert. Oh, es kommt was auf uns zu. Dann haben wir dann kubanisches Fernsehen geguckt mit Wetterkarte. Und mit jedem Tag zog der Hurrikan weiter parallel an der kubanischen Insel vorbei, sodass wir nachher direkt betroffen waren. Wir waren dann in Havanna-Stadt. Und mit eingeschränkten Englischkenntnissen war das schwierig, muss ich sagen. Und dann sind wir, nachdem immer weg war, wieder zurück zu unserem Hotel in Varadero. Und sich dann zu verständigen, kein Spanisch zu können und wirklich nur Schulenglisch, das war sehr schwierig. Und da habe ich dann gesagt, irgendwann, wenn du mal Rentner bist und Zeit hast, dann lernst du Englisch.
Und jetzt?
Habe ich es noch nicht geschafft. Ich bin 2 Jahre Rentner, habe es noch nicht geschafft. Meine Frau erinnert mich immer, hallo, du wolltest doch noch mal was machen. Ich sage, ja, ich habe aber so viele Hobbys und so viele Interessen, dass ich immer abwägen muss, was hat jetzt gerade Prio 1. Frage Nummer 3. Welche Songs sind auf ewig in deiner Top-Liste oder sind deine Tops? Puh, ja.
Vielleicht aus dem Radio oder von der Platte, deine erste Schallplatte vielleicht?
Meine erste Platte, da ging ich, glaube ich, noch zur Schule. Das war Mango Jerry in the Summertime. Das, Die hatte ich selber nicht. Wir hatten keinen Plattenspieler zu Hause, aber ein Freund hatte die. Und da lief die sehr lange, ausgiebig, bis sie eigentlich ausgejackelt war. Nicht? Also bis also alle Höhen und Tiefen weg waren. Irgendwann hat die Nadel dann so viel rausgekratzt aus der Platte, dass das nicht mehr gut anzuhören war.
Ja. Verrückt, kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen heute im digitalen Zeitalter. Ist der Song noch dabei in der Top 3?
Ja, würde ich sagen.
Und welcher noch?
Also was ich auch gerne höre von Harry Belafonte, das ist auch gut, kann ich jetzt so nicht beziffern, aber da hat er klasse. Und noch, natürlich noch hier Halleluja. Halleluja ist natürlich auch der große Kracher.
Nicht? Von Leonard Cohen.
Leonard Cohen. Von vielen gecovert, aber das Original, das ist schon, gibt schon immer so einen Gänsehautmoment. Das macht schon Spaß.
Dankeschön, Ulrich. Es ist der Unruhestand, oder?
Es ist der Unruhestand, ja. Wir haben zwei Enkelkinder und da verbringen wir sehr gerne Zeit mit. Und dann bin ich begeisterter Fotograf, habe also von meinem Entlassungsgeld nach der Bundeswehrzeit habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, noch mit Schraubgewinde, drei Objektive dabei und habe dann damit angefangen, also ein bisschen hobbymäßig zu fotografieren.
Und das dann auch selbst entwickelt?
Nein, nicht selbst entwickelt. Bin dann mit einer kleinen Kompaktkamera, mit einer Panasonic dann eingestiegen in die Digitalfotografie und habe mir dann 2011 oder 12 die erste Spiegelreflex digital gekauft und dann später nochmal die 780 von Nikon. Und das ist so jetzt gerade mein Werkzeug, mit dem ich sehr viel fotografiere im Urlaub. Man sieht mich eigentlich dann nur immer mit der Kamera, mit dem Rucksack auf dem Rücken und bin dann immer unterwegs. Es hat natürlich ein großes Problem mit sich. Nicht? Man hat immer Trennungsschmerzen, sich von Bildern zu trennen und das zu machen. Aber das geht auch so einigermaßen. Und dann wird gemeinsam mit meiner Frau machen wir dann Fotobücher, wo dann alle Ereignisse, Familienfeiern, Urlaube, irgendwelche anderen Geschichten dann da verewigt werden, einem Jahresfotobuch. Was ich gerne mache, ist auch Familienfeiern zu fotografieren, Geburtstage, Hochzeiten. So, macht mir dann auch Spaß, weil da hast du immer nur eine Chance, ein Bild kannst du nur in diesem Moment machen. Der Gesichtsausdruck bei Begrüßungen, bei irgendwelchen Übergaben, Umarmungen und so.
So Schnappschüsse?
Schnappschüsse, ja.
Momentaufnahmen.
Ich bin also kein Studiofotograf.
Nein. Wimpernschläge?
Ja. Man sieht dann so die Begeisterung, so wenn sich Leute begrüßen und lange nicht gesehen haben. So. Wenn sie sich wirklich freuen, das macht Spaß.
Und das einzufangen, ja.
Ja.
Und damit auch ein Stück weit festzuhalten, ne? zu verewigen ein bisschen, ja.
Ja gut, nun bin ich ja schon etwas weiter im Leben. Meine Schwiegereltern leben noch und was Spaß macht, dann habe ich die goldene Hochzeit fotografiert, den 55. Hochzeitstag, so als große Events, den 60. Hochzeitstag, den 65. Hochzeitstag. Und wenn meine Schwiegereltern die so ein Fotobuch dann auf den Tisch nehmen, das ist was anderes als früher mit Dia-Shows oder so Papierbilder, das kann man auch mitnehmen, so schön. Das ist schon eine ganz schöne Sache. Ne? Ich habe für Freunde eine Silberhochzeit fotografiert oder jetzt ein 60. Geburtstag jetzt vor einem Jahr.
Aber frisst viel Zeit.
Ja.
Die Trennung, das Arrangieren.
Das frisst viel, aber macht ja auch Spaß. Nicht? Weil man erlebt die Feier nochmal. So die Party sieht man nochmal.
Nicht? Und das Gefühl, dass du dann gar nicht richtig dabei bist in dem Augenblick, weil du die ganze Zeit das perfekte Bild jagst, das geht. Das belastet dich nicht.
Man darf dann nicht die Kamera als festgewachsen betrachten, sondern man muss sie auch weglegen. Wenn man nur fotografiert, dann stört man und man selber hat von der Feier gar nichts. Und das soll für mich ja auch keine Bürde sein, sondern ich will gerne mitfeiern und habe Spaß an meinem Hobby, was ich so nebenbei mache.
Und das gelingt dir, diese zwei Dinge unter einen Hut zu bringen?
Ich denke ja.
Zumindest
hat meine Frau bis jetzt noch nicht mit mir gesagt, so nun leg doch mal die Kamera.
Ja, und du hast auch nicht das Gefühl, dass dir was fehlt. Du warst dabei.
Also ich war immer mittendrin. Das heißt auch, dass man dann nicht mal in der Kneipe am Tresen mitsteht, wenn wir in der Kneipe gefeiert haben und dann Bier mittrinkt und so. Dann geht die Kamera, kann auch mal am Tisch liegen bleiben. Also hier kann man auch zur Seite
legen. Und gehst du auch manchmal los? Fährst du auf Ausfahrten mit anderen Leuten, mit einem Fotoclub oder so?
Nee, ich bin so ein Einzelkämpfer. Was ich hier so ein bisschen mache, ist in Bremen. Ich bin jetzt also vor 2 Jahren, also 21, hier an der Kleinen Weser gewesen. Da habe ich ein paar Tage verbracht hier bei der Instandsetzung von dem einen Wehrkörper da. Noch ein bisschen mit dem Fahrrad die Übersichtstadt zu fotografieren, wie sie sich weiterentwickelt, die einzelnen Gebäude.
Ist das dein Stil, diese Kästen? Quadratisch praktisch gut oder eckig?
Ich sage immer Schuhkartonbauweise.
Hm? Ja.
Also wir waren das letztes
klingt
Jahr...
Klingt ein bisschen abwertend schon.
Ja, ist auch so.
Hm. Ist also nicht sehr kreativ. Ne?
Preisgetriebene Bauweise. Die Aufteilung der Räume ist relativ gleich. Letztes Jahr waren wir auf Zypern Und da sieht man, hey, da sind Leute, die haben viel Geld. Da hat man wirklich interessante Gebäude gesehen, die also interessante Architekten hatten, wo so, ich sag mal, nicht so dieser Kommerzgedanke, dieser Geldgedanke drin war. Also interessante Fassaden, toll aufgegliedert. Und das sieht man hier so in der Überseestadt, so die Häuser direkt an der Weser nicht so. Das ist so ein Baustil. Da hat man so ein bisschen die Fassade verändert, mal ein bisschen Klinker, mal ein bisschen so Fassade, mal ein bisschen Platten dran. Und dann ist Schluss.
Manchmal frage ich mich, ob man das in 50 Jahren genauso als Bausünde identifiziert, wie wir heute über Sachen aus den 60er, 70er Jahren denken.
Ja, ich denke ja.
Gut, also das ist die Fotografie. Und dann gibt es was noch?
Ja, habe ich Familie und ich mache Sport.
Sport.
Sport und ich bin seit 50 Jahren bin ich in einem Verein aktiv. Ich bin bei der DLRG, bin angefangen an der Rettungsstation am Werdersee, der als normaler Wachgänger. Habe dann später 10 Jahre lang oder über 10 Jahre die Station geleitet als verantwortlicher Wachleiter. Und habe dann nochmal 9 Jahre Vorstandsarbeit bei der DLRG gemacht und bin jetzt, kann man sagen, so im DLRG-Ruhestand. Weil die DLRG ist ein junger Verein, sind junge Leute, die da gebraucht werden, die in der Schwimmausbildung sind, die an den Badeseen stehen und da was machen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich gerne hin, helfe ich gerne noch, unterstütze noch. Und das ist so ein paar Mal im Jahr, werde ich dann nochmal angefordert.
Und was waren also deine Beobachtungen, deine Erfahrungen über die 10 Jahre oder auch über die ganze Zeit am Werdersee, was sich da verändert hat?
Ja, also die ersten Jahre gab es ja die Badeseen, diese 4 an den Autobahnen ja noch nicht. Hier Bultensee, Achterdicksee, Wallersee und Stadtwaldsee. Da war natürlich wesentlich mehr Badebetrieb am Werdersee und Mahndorf und Sodenmattsee. Und das Verhalten hat sich schon geändert. Die Risikobereitschaft ist größer geworden. Und zu unserer aktiven Zeit kam das Surfen dann auf. Und so kleine Segelboote, die gab es ja schon immer. Aber das wurde dann intensiver betrieben. Und die Zeit, wo wir am Werdersee kein Wasser hatten, der ist ja durch das Hochwasser hier von der Mittelweser weggeschwommen, waren wir am Stadtwaldsee. Und da hat man das schon gesehen, dieses intensive Surfen. Denn da waren die Bäume noch nicht so hoch. Da war der Stadtwaldsee noch wirklich ein Surferparadies.
Ein Revier, ja.
Richtiges Revier. Und am Werdersee wurde immer durch die Länge gut gerudert. Kanuregatten, Ruderregatten und so ein bisschen Wassersport auch. Und jetzt sieht man eben, dass die Subs unheimlich greifen. Das ist ja der Subverleih, ja, Stand-Up-Paddling und so. Das greift schon, das ist schon eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Das macht schon Spaß.
Das bringt nochmal viele in Bewegung, ne?
Und viel in Bewegung und ist auch für, ich sag mal, nicht unbedingt Surfer oder Segler, ist das eine wunderbare Sache. So ein bisschen Gleichgewichtsgefühl, da kann man schon wunderbar Wassersport mit betreiben.
Okay. Und sonst noch andere Sportarten? Joggen, Fußball, Tennis, ja, hätte ich vielleicht noch gedacht.
Nee, ich gehe ins Sportstudio, mittwochs, freitags, sonntags. Dadurch, dass meine Frau jetzt mitkommt, dass sie auch Rentnerin ist, kommt das schon mal dienstags oder donnerstags vor, gehe ich dahin, mache da so ein bisschen meine Geräte und gehe dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde auf den Crosstrainer oder auf den Stepper oder aufs Laufband und mache da so ein bisschen was und laufe dann da 40 Minuten, 45 Minuten.
Ne? Einfach aus Spaß an der Freude.
Naja, Konditionsgründe und ne, Sport ist gesund. Sport hält das Gewicht, du stehlst die Muskeln, die Gelenke werden entlastet, wenn du was machst, ne? Kniegelenke, Hüfte, du machst so ein bisschen was, also für alles. So.
Du hast das alles noch original und willst es noch möglichst lange behalten.
Ja gut, durch das Schwimmen, durch den Schwimmsport, Länge läuft, waren das schon ganz gute Zeiten, aber es hat für den Schwimmverein nie gereicht, da war für einfach viel zu faul zu.
Du bist über 1,90, ne?
Nee, ich bin 1,90.
Okay.
1,90 wiege ich jetzt 85 Kilo und das ist ein ganz guter Schnitt. Aber für einen Schwimmverein war ich zu faul zum Schwimmen. Dann hätte man trainieren müssen. Das war nie
das
so meine Welt.
Zu negativ, zu bequem oder zu gemütlich.
Oder zu gemütlich. Ne? Was ich auch gerne mache, ist Fahrradfahren. Wir sind schon mal mit dem Zug nach Bremerhaven gefahren und dann hinterm Deich lang, auf dem Deich lang. Das war auch sehr angenehm. Fahren hier viel durch die Lande, hier Liegental, was weiß ich, Osterholz, Scharmbeck, Vorpswede und sowas. Das macht schon Spaß.
Da kann man von zu Hause aus schon einiges erreichen. Ne?
Ja,
mit einer Tagestour.
Wie gesagt, wir wohnen ja hier in der Stadtmitte und das passt schon ganz gut.
Ulrich,
ja.
Es ist Zeit, in den Koffer zu schauen.
Ja.
Da sind verschiedene Gegenstände drin. Du darfst einen auswählen und dann, wenn du wieder am Mikro sitzt, kurz erzählen, warum du diesen Gegenstand genommen hast, was du damit verbindest, was dir spontan dazu eingefallen ist, was du damit assoziierst. Ulrich hat sich entschieden. Was ist es geworden?
Ich habe mich entschieden für den Schneebesen. Kochen ist bei mir auch noch ein bisschen Defizit. Ich sag mal, ich bin jetzt zu Hause und unterstütze meine Frau als Schnibbelhilfe.
Ja.
Da werde ich so langsam ans Kochen und an die weitere Küchenarbeit rangeführt. Das ist nicht so, dass ich mich gedrückt habe bisher vor Küchenarbeit. Nein, das, was angefallen ist, habe ich immer gemacht. Aber ich bin begnadeter Warmmacher. Ich rühre so lange um, bis alles püriert ist. Jetzt beweist meine Frau viel Geduld mit mir, dass sie sagt, komm her, das muss man so machen, das muss man so machen. Und so werden meine Fertigkeiten und Fähigkeiten immer weiter ausgebaut. Deswegen der Schneebesen.
Ja, und du warst vermutlich dann das Berufsleben über in der Kantine, nehme ich an.
Nee, ich habe Brot mitgenommen und habe dann zu Hause, wenn ich dann um 4, 4:30, 5 zu Hause war, hat Angelika oder meine Frau gekocht, dann habe ich warm gegessen und dann so den Tag also beschlossen. Meine Frau ist halbtagstätig gewesen, ist ausgebildete Krankenschwester, hat in Bremerhaven gearbeitet, ihre Ausbildung gemacht und ist dann der Liebe wegen hier nach Bremen gezogen. Und hat viele Jahre hier in der St. Jürgenstraße gearbeitet, in der Onkologie. Und hat sich dann vor 15 Jahren, bevor sie in Rente gegangen ist, nochmal umorientiert. Hat eine Fachweiterbildung gemacht, Palliativ Care. Und hat dann die letzten 15 Jahre in einem Hospiz gearbeitet. Mhm. Sie hat immer ein bisschen mehr gemacht im Haushalt und zu Hause. Und ich habe so ein bisschen weniger gemacht, dadurch, dass ich 40 Stunden und mehr manchmal gearbeitet habe. So hatten wir eine gute Einteilung. Jetzt ziehen wir das so ein bisschen zurück, sodass es zu gleichen Teilen läuft, die Hausarbeit.
Und ist auch dann ein gutes Erlebnis für euch zu zweit?
Ja, das macht auch Spaß.
Genau. Nicht? Also gibt es auch keine Diskussion, was jetzt wie gemacht werden muss. Du bist dann da ein
Nein, ich will da nicht schlauer bereiter, sein. Nein, ja, auf keinen Fall. Ich lasse mich gerne berichtigen und lasse mir das gerne zeigen. Hallo, das musst du so machen, das musst du so machen. So geht es einfacher. Und dann klappt das schon.
Mehr Gängemenüs oder geht es um den täglichen Mittagstisch?
Und das tägliche also in der Woche der normale tägliche Mittagstisch und am Wochenende kann das schon mal ein bisschen ausgiebiger sein. Ja.
Hast du so richtige Lieblingsspeisen?
Rotkohl, Rouladen mag ich gerne, Pute mache ich gerne, so Braten geht schon. Bin eher noch so, ich sag mal, der Fleischesser auch. Wird zwar auch weniger, nicht? Und sie sagt so auch mal, hallo, nicht zu viel Fleisch, nicht so fleischlastig, mehr ein bisschen Gemüse. Gemüsesalat ist immer auf dem Tisch bei uns. Also ganz wichtig, Obst wird ganz viel konsumiert, so abends wird nochmal Obst gegessen, also das läuft so da. Achtet meine Frau auch drauf, gesund ist für sie ganz wichtig.
Ja.
Gesundheit.
Das ist ja auch so, das ist dieser eine große Wert, oder?
Selbstverständlich. Gesunde Ernährung ist eigentlich schon so ein Fund wie mit guter Bewegung. Also kein Couch-Potato zu sein und irgendwie nur Fast-Food zu essen, das sind Negativpunkte, die muss man eigentlich meiden. Nicht? Also gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung
und gut Sport machen. Das klingt alles so vernünftig, wenn man dich hört, Ulrich.
Ja, ich habe 2011 einen Herzinfarkt gehabt. Das ist dann schon ein einschneidendes Erlebnis. Habe 3 Stents drin und dann wird man nochmal so ein bisschen reduziert. Also, hallo, du musst mal ein bisschen gucken, was passiert mit dir.
War das ein Schock für dich oder hattest du schon so eine Vorahnung, dass es aufgrund auch von erblichen Zusammenhängen kommen könnte?
Es hängt so ein bisschen erblich zusammen. Mein Vater hatte einen Herzinfarkt in dem Alter, hat nochmal mit 80 nochmal Bypässe bekommen. Mein Großvater hatte so eine Herzschwäche. Das ist, aber ich denke, auch Stress gewesen. Viel Stress auf der Arbeit, viel Veränderung, neue Vorgaben und so. Und dann ist das mit mal passiert. Man hält sich ja immer für unverwundbar und mit mal ist es dann soweit. Dann mal eben eine Katheteruntersuchung, den akuten Verschluss beseitigt mit der Diagnose, hallo, da ist noch mehr im Busch, da müssen wir nochmal wieder ran in einem Monat. So, und dann stellt man so ein bisschen das Leben nochmal um, macht dann auch Sport, weniger Stress.
Und keine Schäden?
Nein. Ich nehme jetzt 3 Medikamente, so ein bisschen ASS zur Blutverdünnung, so ein bisschen Ramipril und so die Hypertonie so runterzukriegen, so Bluthochdruck und einen kleinen Cholesterinsenker. Aber sonst ist alles gut.
Aber was du eben sagtest, Ulrich, dieses, man hält sich für unverwundbar und dann war das plötzlich, dann war das weg. Hat dich das noch beschäftigt später oder?
Ich und vergleiche
gibt es so eine Befürchtung, was ist, wenn das wiederkommt?
Ich vergleiche das immer damit mit einem Auto, mit dem Verschleiß einer Bremse und mit dem Verschleiß einer Kupplung. Du fährst dein Auto über viele Jahre und merkst gar nicht, dass die Kupplung schlechter wird und dass die Bremsleistung schlechter wird, weil du ja immer mit dem Auto fährst. Und so merkst du auch nicht, dass die Leistungsfähigkeit von deinem Herz, die Pumpleistung nicht mehr da ist. Du merkst das, weil das ja ganz langsam passiert, ein ganz langsamer Prozess, dass du, wenn du Treppen gelaufen bist, ein bisschen außer Atem bist, weil das ja ganz langsam passiert. Wenn jetzt ein Freund von dir sich ins Auto setzt, der sagt so, oh, hast du das noch nicht festgestellt, deine Bremse, die ist ja total runtergefahren. Du musst ja schon 3 Kilometer vorher bremsen oder deine Kupplung. Da ist überhaupt kein Spiel mehr drin. Aber du merkst es nicht, weil du immer mit deinem Auto fährst. Und so ist das mit deinem Herz auch. Du merkst es nicht, dass die Leistung schlechter wird. Erst wenn null ist, wenn du wirklich so weit bist, dass also der Durchfluss von einem Herzkranzgefäß nicht mehr funktioniert. Und jetzt geht es mir gut. Beim Sport habe ich so ein Pulsmesser um. Ich versuche nicht über 125 Pulsschläge pro Minute zu kommen.
Sollst du nicht?
Soll ich nicht. Ich bin so bei 105 bis 110, wenn ich Sport mache, wenn ich Vollgas gebe. Und das ist gut, ist das.
Und jetzt hast du gesagt, dass deine Frau auch im Hospiz, in der Palliativmedizin inzwischen ist. Ist das, wie geht ihr da mit dem Thema um, mit dem Älterwerden und der Tatsache, dass genauso wie jeder Mensch geboren wird, jeder Mensch irgendwann wieder stirbt? Redet ihr darüber? Bereitet ihr euch darauf vor?
Durch den beruflichen Einfluss bei meiner Frau haben wir also eine Patientenverfügung, Vollmachten, das ist soweit alles geregelt. Das ist alles mit den Kindern besprochen, dass also wirklich nach menschlichem Ermessen keine Fragen offen bleiben. Also das ist schon ganz wichtig, dass man das regelt.
Auch bei Zeiten schon, ne?
Dass man das bei Zeiten regelt und ich denke, das ist die Verantwortung den Kindern gegenüber, einen Fahrplan an die Hand zu geben. Das hatten wir bei meinen Eltern nicht so. Meine Mutter ist im Krankenhaus gestorben und dann ist so ein bisschen Ratlosigkeit, weil der letzte Wille wurde nie so ausgesprochen, es wurde nie besprochen. Bei meinem Vater war das genauso, der ist zu Hause verstorben und dann kommt dann immer, ja, wie soll es denn werden? Wie geht es dann weiter? Wie soll die Trauerfeier stattfinden und was machen wir dann so? Er hat immer gesagt, nee, ich will nicht mehr ins Krankenhaus, auf keinen Fall. Das war so das Letzte, was er geäußert hat. Dann wirst du wieder so weit mobilisiert und dann geht es trotzdem nicht so gut weiter und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss die Patientenverfügung her. Das hat zwar ein bisschen gedauert, bis wir sie dann fertig hatten und bis wir damit dann beim Notar waren. Aber das ist jetzt fertig, das ist in trockenen Tüchern. Und die Verantwortung haben wir den Kindern genommen, dass sie das alles selber entscheiden müssen. Denn das ist ja noch genug zu tun in dem Moment.
War das schwer für dich, als deine Eltern gegangen sind?
Also, es gab schwere Momente. Ja, meine Mutter haben wir begleitet im Krankenhaus. Dann sind wir immer da gewesen. Meine Schwester, Schwager, meine Frau und ich. Wir haben uns abgewechselt da. Und meine Frau ist im Krankenhaus gewesen, als unsere Mutter oder meine Mutter gestorben ist. Die hat mich dann angerufen. Ich habe dann unseren Vater angerufen und dann haben wir ihn abgeholt. Und dieses Bild, das werde ich also nicht vergessen, wie er so auf diesem Treppenpodest stand und er die Tür zugezogen hat und so zu mir runterkam und wir schweigend im Auto saßen und dann so ins Krankenhaus gefahren sind. Und was dann nochmal so das Zweite war, wie sie dann im Beerdigungsinstitut war, wie wir dann drinnen waren nochmal, wo sie nochmal aufgebahrt war und wie er dann da so zusammengebrochen kam, nicht
gesagt,
aber wie er so zusammengesackt ist und sagt, das hatten wir uns anders vorgestellt. Er ist 5 Jahre älter als meine Mutter gewesen. Und dann gesagt, ich wollte eigentlich erst sterben. Und du solltest länger leben, so hat er so ausgesprochen. Und wie so ein älterer Herr, war da schon über 80, das ist dann doch schon einschneidend. Nicht? Mhm. Und dann haben wir ihn aber gut unterstützt, denke ich mal. Aber das waren die letzten Jahre, waren doch schwer für ihn.
Und hatte er so einen Gesichtsausdruck, als er da aus der Haustür ging und die Tür zuzog von...
Ja, so Entsetzen, würde ich sagen. Entsetzen so, nicht? Also man weiß das, dass das so kommt, aber man will es eigentlich gar nicht wahrhaben. Mal kommt die brutale Realität dann doch.
So. Und war sie krank?
Ja, war krank, hatte also vorher einen Narkoseunfall, ist dann an so einer akuten Leukämie erkrankt und ist dann verstorben daran. Ja, aber das ist das Leben. Deswegen, also wir sind Familienmenschen, meine Schwiegereltern leben noch, die sind hoch in die 80. Und da freuen wir uns auch, dass die noch so mobil sind. Natürlich altersbedingt so ein bisschen lässt das alles nach, so im Haus und auch im Garten. Aber das ist sehr schön, dass die noch da sind. Ne? Meine Frau sind zu fünft und ich habe noch eine Schwester.
Und dann heißt es so, ich spüre das so, wenn ich dir zuhöre, Ulrich, dass du sagst, ja, wir haben alles, soweit wir das in Angriff nehmen können, haben wir es in Angriff genommen, haben das, was wir verantworten, das haben wir geregelt. Und haben da Vorsorge getroffen und können jetzt dadurch auch entspannter jeden Tag genießen. Die Zeit gemeinsam genießen, die Hobbys genießen, die Enkel genießen. Und ich spüre überhaupt keine Befürchtung bei dir oder keine Sorge, dass du wirklich in dieser Ruhe bist. Das ist schon enorm.
Das ist korrekt. Also das ist alles bestellt, in Anführungszeichen, ja. Das ist alles vorbereitet, die Vorsorge ist getroffen.
Und das entlastet, oder?
Klar entlastet das. Nicht? Also man Schön. Kann sich jetzt so auf das letzte Drittel, kann man sich drauf freuen, auf die gemeinsame Zeit. Wie gesagt, meine Frau
und
ist
guckt,
jetzt...
Und guckt, dass ihr gesund bleibt und ja. In Aktion.
Ist jetzt in Rente, meine Frau, und wir freuen uns jetzt nochmal auf zusätzliche gemeinsame freie Zeit. Ich bin jetzt 2 Jahre zu Hause gewesen. alleine. Und jetzt ist auch genauso schön oder noch schöner, dass meine Frau jetzt zu Hause ist, dass wir gemeinsam jetzt gemeinsame Fahrradtouren machen können, gemeinsam was erleben können, noch mehr ins Kino gehen können, noch mehr in Ausstellungen gehen können und so nach mal nach Hamburg fahren, in die Deichtorhallen Fotoausstellungen angucken oder in die Kunsthalle gehen hier in Bremen oder Kunsthalle in Hamburg gehen.
Und dann nochmal die Welt entdecken oder seid ihr da eigentlich ziemlich satt mit dem, was ihr schon gesehen habt?
Auf keinen Fall. Du hast natürlich nie alles gesehen. Wir sind begeisterte Dänemark-Urlauber. Das waren die mit den Kindern die schönsten Urlaube überhaupt. Wir sind 83 das erste Mal mit den Kindern in Urlaub gefahren nach Dänemark. Da ist unser Sohn 1 Jahr alt gewesen, unsere Tochter war 2. Und das war ein toller Urlaub. Das war so schön. Da sind wir auf Lolland gewesen, haben ein Ferienhaus gehabt mit einem befreundeten Paar. Und dann sind wir jahrelang sind wir dann immer nach Dänemark gefahren, an der Ostseeküste, an der Nordseeküste. Wir sind oben in Skagen gewesen. Und wie gesagt, Dänemark waren die tollsten Urlaube. Wir sind in Holland gewesen.
Und das Schöne daran war einfach die Natur oder das Meer?
Ich würde sagen.
Oder die gemeinsame Zeit?
Die gemeinsame Zeit mit den Kindern. Also die ersten Jahre waren die Kinder ja noch klein, konnten sie noch nicht so gut schwimmen. Aber dann in der Nordseebrandung zu schwimmen und zu wissen, die Kinder können schwimmen, du kannst, das funktioniert, du musst dir nicht so viele Sorgen machen. Da gibt es Bilder von und meine Frau fotografiert und ich fotografiere, wie wir in der Brandung zusammen schwimmen da oder Drachen steigen lassen in den Herbstferien. Das sind so tolle Urlaube gewesen. Und der letzte gemeinsame Urlaub mit unseren Kindern ist 99 gewesen. Da sind wir zusammen nach Kreta geflogen. Unsere Tochter 19 geworden im Urlaub und unser Sohn war 17. Und das war auch so ein toller Urlaub, so gemeinsam nochmal, bevor die Kinder so flügge werden. Das hat auch viel Spaß gemacht.
Dann so mit dem Mietwagen, oder? Vom Hotel aus?
Wir sind im Hotel geblieben und haben dann da mit dem öffentlichen Nahverkehr damals so ein bisschen was erkundet und sind da gelaufen viel, haben auch viel Zeit am Strand verbracht. Das war für die beiden, war das auch wichtig.
Und gab es irgendwelche schwierigen Momente als Papa in der Zeit, während die heranwachsen?
Es ist
ja immer von der Pubertät immer die Rede.
Ist ja immer eine Herausforderung, nicht? Und so 2 Generationen, wenn die diskutieren. Aber irgendwie haben wir uns immer wieder zusammengerauft. Und die kommen alle gerne noch zu uns, auch die Enkelkinder und so. Und so diese Rituale, gemeinsam Kohl essen, Matjes essen und gemeinsame Veranstaltungen. Ostern, Weihnachten, Geburtstage sowieso. Geburtstage ist immer so wie, es hat beinahe gesagt, wie Klassentreffen. Dann kommt die ganze Familie, die ganzen Freunde kommen zusammen und dann ist ganz großes Hallo. Und beide Kinder, auch mit ihren Partnern, sind immer sehr gerne bei uns.
Das ist schön.
Ne?
Ulrich, wir gönnen uns jetzt mal die großen Fragen des Lebens.
Wieder die Dose auf?
Sehr gerne.
Ah.
Ruhig direkt laut vorlesen.
Was war Ihr größter Erfolg im Leben? Kann ich gar nicht sagen.
Also 2 Ideen hätte ich schon.
Was ist Erfolg? Erfolg. Vielleicht kann man das als Erfolg sagen. Das Berufsleben meistern ohne Fehlzeiten, ohne Abzüge in Rente zu gehen. Vielleicht das Erfolg, vielleicht ist das Glück, vielleicht ist das Fleiß, ich weiß es nicht.
Ohne unter die Räder gekommen zu sein, ohne sozusagen schon so stark zu verschleißen und sich, ja.
Also ich sag mal, sein Berufsleben zu meistern, ohne zu verzweifeln, sich den Herausforderungen permanent zu stellen und immer wieder motiviert zur Arbeit zu gehen. Das ist vielleicht Erfolg, ich weiß es nicht. Ich bin kein Star, ich habe keine Erfolge, ich habe keine Alben verkauft, ich habe noch keine Fotos verkauft und so. Weiß ich nicht, was Erfolg so. Vielleicht erfolgreich eine langjährige Ehe, sind Kompromisse, man rauft sie zusammen.
Und die beiden Kids, würde ich sagen.
Ist Erfolg, ja, das ist das Tollste überhaupt im Leben. Kinder sind Anfang der 80er geboren. Unsere Tochter ist 1980 geboren. Da war das noch nicht üblich, dass die Väter bei der Geburt dabei sind. Das war hier in Bremen, in der St. Jürgenstraße. Und das ist ein so toller Moment, wenn so ein kleiner Erdenbürger auf die Welt kommt, wenn man den dann sieht, wenn er auf den Körper der Frau gelegt wird, wenn man dann vermessen gewaschen ist und man so einen kleinen Menschen dann selber in die Hand nehmen darf. Das ist was ganz Tolles. Das habe ich 2-mal erleben dürfen, ja. Bei unserem Sohn auch. Und das ist so was Schönes.
Und du durftest dabei sein, weil deine Frau sagte, komm
ja,
bitte dazu.
Ja, nicht? Das war noch nicht üblich so. Dann hat er gesagt, ja, ich möchte, dass mein Mann dabei ist. Und dann Hebamme und Arzt, ja, ist okay. Und das ist so was Tolles, so was mitzuerleben. Heute ist das Standard. Heute wird man schief angeguckt als Vater, wenn man das nicht will. Das haben wir bei unseren Enkelkindern quasi erlebt. Also unsere Schwiegertochter hat ambulante Geburten gemacht und wir haben die Kinder dann, da waren sie noch keine 24 Stunden alt, in die Hand nehmen können und so in diesen kleinen Erdenbürger. Das sind also so schöne Momente. Also wirklich ganz toll. Das hat viel Spaß gemacht. So, welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben? Zufall. Was ist Zufall? Wenn ich im Lotto gewinne, zufällig. Wenn ich einen Lottoschein abgegeben hätte und ich würde jetzt im Lotto gewinnen.
Hast du welche abgegeben?
Nein. Wir spielen gelegentlich mal, aber zu keinen großen Gewinnen hat
aber
das geführt.
Aber ist das Zufall oder ist das Glück?
Das ist Glück, ja.
Glück. Aber was ist Zufall?
Zufall ist unsere Begegnung. Das war Zufall.
Das stimmt. Wie war es bei deiner Frau damals?
Das ist sehr zufällig gewesen. Das ist eine ganz kuriose Geschichte.
Also kann man sagen, da spielte der Zufall eine...
Das war wirklich zufällig, ja.
Wo war das denn?
Ich habe Wehrdienst gemacht, bin eingezogen worden zum 2.1.1977 und war fertig zum 31.3.1978 und habe quasi meine Frau im November 1977 kennengelernt. Wir haben vom I-Zug, ich war hier in Schwanewede, in einer Instandsetzung im I-Zug, haben wir eine Butterfahrt gemacht mit der damaligen Roland von Bremen. Das ist ein alter Bananendampfer gewesen, der Butterfahrten gemacht hat nach Helgoland vom Bremerhaven aus. Und wir hatten irgendwie erfolgreich irgendwelche Sachen erledigt, da in unserem I-Zug besonders schnell die Panzer repariert und durften dann da auf Bundeswehrkosten hinfahren. Und meine Frau hat mit ihren Kollegen auch eine Butterfahrt gemacht.
Und die war auf dem gleichen Schiff?
Und die war auf demselben Schiff und junge Soldaten und junge Krankenschwestern, da hat ein Kamerad meine Frau kennengelernt und noch andere Kolleginnen von meiner Frau und die haben sich dann verabredet für ein paar Tage später. Und der zweite hat dann nicht so gesagt, nee, ich fahre da nicht hin. Und der erste, Georg, hat gesagt, jo, ich würde da wohl hinfahren, aber alleine auch nicht.
Also musstest du mit.
Ja, dann.
Du musstest quasi einspringen.
Wir waren dann fertig mit unserem Dienst und hatten geduscht und umziehen und der war ständig bei uns in der Stube und sagte, du musst da mitfahren, du musst da mitfahren. Ich sagte, nein, ich will da nicht mit hinfahren. Ich habe da gar nichts gesehen, gar nichts gehört, gar nichts gemacht und doch. Und ich sage, gut, ich fahre damit hin. Und dann bin ich damit hingefahren. Die hatten sich verabredet vom Hauptbahnhof in Bremerhaven, im Auto hingefahren, die beiden eingeladen dann da, Jutta und Angelika, kannten uns in Bremerhaven nicht aus, sind ins Big Apple gefahren, in eine Diskothek in Bremerhaven und haben dann da getanzt, bis Georg und ich los mussten, pünktlich wieder in der Kaserne sein und hatten uns dann für ein paar Tage später nochmal wieder verabredet und haben dann da so die Abende verbracht, bis wir uns dann näher gekommen sind und näher kennengelernt haben. Dann hat es dann so gefunkt so ein bisschen. Dann bin ich am Wochenende mal da gewesen, haben uns dann gemeinsame Zeit verbracht und so. Und dann war das eigentlich klar, dass wir fester zusammen sind. Ja, so habe ich meine Frau kennengelernt.
Und weitere Zufälle?
Kann ich nicht so sagen, also weiß ich gar nicht.
Also spielt der Zufall eher eine kleine Rolle in deinem Leben?
Ich weiß auch nicht, ob alles so geplant war. Wir waren relativ strukturiert.
Das hört sich so an. Ja. Ich sag mal, das seid ihr bis heute.
Ja, mein Elternhaus, man muss sagen, mein Vater ist Jahrgang 22. Der hat diesen ganzen Schlamassel voll mitmachen müssen, unfreiwilligerweise.
War er im Krieg an der Front?
Der war viele Jahre im Krieg, dann war er in der Kriegsgefangenschaft. Meine Mutter hat das als junges Mädchen so mitgemacht hier. Die hatten natürlich auch so ihre Bürde und haben uns strukturiert erzogen.
Und dafür, dass er welchem Trauma kam er wieder?
Dass er darüber nicht sprechen konnte.
Bis zum Schluss nicht?
Doch, als ich das erste Mal in Uniform, nachdem wir vereidigt wurden, zu Hause war, da habe ich gesehen, da muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Das weiß ich nicht. Ich bin nach Hause gekommen, ich stand in der Tür und mein Vater hat mich dann im Flur gesehen, wie ich da in Uniform stand. Und da hatte der mit mir einen Blick, einen Ausdruck. Was ist mit ihm denn los? So kannte ich ihn gar nicht.
Schreck oder Entsetzen? Oder?
Schreck, Entsetzen und es kam, glaube ich, ganz viel wieder hoch. Das kann man am besten beschreiben damit. Meine Mutter wollte gerne so einen Weg fahren, das hat er auch immer alles mitgemacht. Und sie wollte gerne mal nach Köln, rein in Flammen. Und da drehte mein Vater fast durch. Da sagte er, da fahre ich nicht hin.
Das ist so eine Veranstaltung, wo großes Feuerwerk gezündet
großes
wird.
Großes Feuerwerk, sagte er. Das habe ich live und in Farbe erlebt, wie die Amerikaner Phosphorbomben runtergeschmissen haben auf uns. Das will ich nicht. Und das Einzige, was er mal gemacht hat, er hat mit den Jungs mal drüber gesprochen. Mit unserem Sohn und mit den Söhnen meiner Schwester. Da hat er mal intensiver drüber gesprochen, über Kriegserlebnisse, über Tod, über Glück und Zufälle, wie gefallen wird, wie gestorben wird und diese ganzen Gräueltaten. Über Kriegsgefangenenlager, wie man da behandelt wird, das mit mir aber nie. Und sonst, wenn es irgendwelche Berichterstattungen gab, dann konnte er nicht schlafen, dann kam das alles wieder hoch. Also nie bewältigt, das Ganze. Und meine Schwiegereltern, da sind beide Väter im Krieg geblieben. Der Vater von meinem Schwiegervater ist verschollen in den Weiten Russlands, Litauens, Lettlands, da oben in wahnsinnigen Weiten. Und der Vater von meiner Schwiegermutter, der ist in den letzten 3 Kriegstagen noch verstorben oder gefallen. Das ist schon heftig alles, ne? Und deswegen hat Familie einen ganz großen Stellenwert bei uns. Also die Geburtstage und Feiern auf der Seite meiner Frau werden zelebriert, so das Zusammenhalten als Familie. Dann gab es einen zweiten Vater dann in beiden Familien. Das ist natürlich auch einschneidend, sowas und so weiter. Also das ist schon, die Geschichte spielt schon manchmal übel mit, muss ich sagen. Deswegen kann ich sagen, hat alles gut geklappt. Das Leben hat es gut mit uns gemeint. Wir sind so die erste Generation, die bis jetzt ohne Krieg ausgekommen sind, Gott sei Dank. Die also heile geblieben sind, ohne schlechte Erlebnisse. So, die dritte Frage.
Ja.
Bevor wir noch hier melancholisch werden. Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen?
Oh, die Frage finde ich gut für dich. Da bin ich gespannt.
Auch sehr schwer, sehr schwer. Normen und Regeln. Ich bin ja glücklich, dass wir in einer Demokratie, in einem vernünftigen Rechtsstaat leben. Und dass wir in der Demokratie hier alles sagen und denken dürfen, was natürlich im Rahmen der Gesetze ist. Dass wir freie Meinungsäußerung haben, dass wir freie Presse haben, dass wir frei reisen können, dass unser Reisepass uns alles ermöglicht. Und Normen, ich denke, die Regeln und das, wir haben, das ist schon gut. Dass wir in einem Rechtsstaat und dass wir so viele Regeln haben. Mhm. Wir sind zwar überreguliert, weil wir zu viele Gesetze haben, zu viele Normen, zu viel Bürokratie haben. Wenn ich aus meinem Berufsleben denke, diese aberwitzige Anzahl an DIN-Vorschriften, an VDE-Vorschriften, an VDI-Vorgaben. Und jeder Berufsverband hat irgendwelche Vorgaben. Bis dann der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer gibt noch mal eine Richtlinie raus. Und bis du dann irgendwas auf der Reihe hast, bist du verrückt. Und jeder schreibt was und an alles musst du dich halten. Deswegen ist es schwierig. Da, denke ich, müsste man mal ausmisten. Dann die Energievorgaben. Wir wollen dies, wir wollen das. Und im Endeffekt wird vieles kaputt gemacht. Wir lähmen uns selbst. Dann jetzt diese ganze KfW-Geschichten, Wärmedämmung und. Also diese Verunsicherung durch Heizkosten-Energiegesetz, Herr Habeck und so. Bevor man damit aus dem Zylinder kommt, sollte man es doch erstmal zu Ende denken und dann erst damit rauskommen. Es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, die sich dann breit macht.
Ich habe mir ja gedacht, es müsste halt eine Norm, eine gesellschaftliche Norm vielleicht auch, oder eine Regel sein, die du für sinnlos erachtest, um sozusagen dagegen rebellieren zu wollen, um zu sagen, die würde ich gerne mal brechen. Aber welche Regel? Also das Einzige, was mir einfällt, wäre, dass du hast ja dich vorhin schon beschwert über das unachtsame Herumwerfen von Zigarettenstummeln.
Richtig.
Dass man da die Regel bricht, die Leute damit einfach in Ruhe zu lassen, sondern immer schön sie freundlich, aber deutlich darauf hinweist und sagt, nehmen Sie bitte Ihren Zigarettenstummel mit, was Sie da hingeworfen haben, ist nicht rechtens und ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihren Müll mitnehmen. So, aber das ist gesellschaftliche Norm, ist, dass man das nicht macht, dass man die Leute nicht bevormundet, dass man ihnen nicht zurechtweist, dass man sich nicht in deren Angelegenheiten einmischt. Das sind selbstständige, erwachsene Leute und wenn die meinen, sie müssen das machen, dann lässt man sie lieber, weil wenn man sie maßregeln würde, würde es höchstwahrscheinlich auch zu einem Konflikt oder könnte es zu einem Konflikt führen.
Das ist richtig. Du bekommst ja auch ganz schnell immer diesen Stempel Oberlehrer. Das muss eigentlich aus der Gesellschaft selbst herauskommen, so bestimmte Normen und Regeln einzuhalten. Eigentlich müsste sich das, der Umweltschutzgedanke ist permanent in den Medien, wird von allen Leuten wahrgenommen, aufgenommen, inhaliert quasi. Und trotzdem, dieselben Menschen schmeißen es hin. Das ist so mit Tempotaschentüchern, auch Zigarettenschachteln, diese Spontanvermüllung, sag ich mal, was so aus den Händen fällt, lustigerweise. aber in Sichtweite ist ein Mülleimer. Ich sag mal, aus meinem vorherigen Hobby, die DLRG. Ich habe nie Menschen gerettet. Gott sei Dank brauchte ich das nicht. Aber was wir hatten, ist eine schrecklich hohe Anzahl an Verletzungen durch Glas. Schon damals in den 70ern, in den 80er Jahren durch unachtsam mitgebrachte, nicht mit nach Haus genommene Glasflaschen, die kaputt gegangen sind. So schlimme Fußverletzungen, dass wir einen Krankenwagen benötigt haben, dass die Wunden genäht worden sind und dass die Leute nicht, wenn sie was mit hintragen, nicht wieder mit zurücknehmen. Das ist eigentlich das Schreckliche. Und es hat immer die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft getroffen, immer Kinder. 3, 4, 5, 8 Jahre, mit denen wirklich, wenn ein Kind in den Flaschenboden tritt, dann ist der Fuß kaputt, aber richtig kaputt. Und das ist schlimm, weil die Leute ihren Mist dahinschmeißen. Und das ärgert.
Eine Norm. Ich nehme dich als einen Menschen wahr, Ulrich, der eher diese Normen und Regeln eher als Unterstützung oder Hilfe fürs Leben gut annehmen kann. Du wirkst auf mich gar nicht rebellisch. Ich weiß nicht, ob du mal lange Haare hattest als Jugendlicher und ob es die Rolling Stones waren oder die Beatles. Da gab es ja damals entweder oder.
Ja.
Aber du bist so ein ruhiger, ausgeglichener, gelassener Mensch. Bei dir kann man sich ganz schwer vorstellen, dass es irgendwelche Normen oder Regeln gibt, denen du dich gerne mal widersetzen würdest. Aber überrasch mich ruhig. Also vielleicht gibt es da, verstehst du, was ich meine? Weil du halt so auf mich so strukturiert und ruhig und geregelt wirkst.
Also ich sage mal, ich habe die tollsten Eltern gehabt, die man sich vorstellen kann. Weil die nun durch den Scheuersack gekommen sind, hatte ich so lange blonde Haare.
Jetzt hast du deine Hand auf die Schulter gelegt.
Ja, so knapp Schulterhöhe. Das haben meine Eltern toleriert. Wir hatten auch Bravo-Poster an den Wänden. Das war in Ordnung. Also das, was sie nicht hatten in ihrer Jugend, das konnten meine Schwester und ich ausleben. Das hatten wir. Also wir hatten zwar Schwimmbahnen oder Bahnen, in denen wir uns bewegen mussten oder bewegt haben. Es gab auch interessante Diskussionen zu Hause. Ja oder nein und weggehen oder nicht weggehen, selbstverständlich. Aber die haben uns schon eine Menge erlaubt, das muss ich sagen. Dafür, dass sie da, ich sag mal, das so mitgemacht haben, hatte ich eigentlich eine tolle Zeit als Kind und als Jugendlicher auch eine tolle Zeit.
Meine Schwester. Sind wir drauf auf dem Poster?
Natürlich, meine Schwester war absoluter Bee Gees-Fan. Ne? Also die Bee Gees, die Brüder Gibb, das war natürlich alles da. Mary Mathieu hing bei uns von meiner Schwester. Und ich so als jüngerer Bruder, 3 Jahre jünger, hatte so eine kleine Ecke, wo ich so ein bisschen was hinhängen konnte. Das, was noch in der Bravo drin war, da konnte ich dann aufhängen. Nein, also ich bin rückblickend sehr zufrieden.
Die gesellschaftliche Norm, dass man Steuern zahlen muss? Die wurmt dich auch nicht. Aber als Rentner jetzt auch nochmal. Jetzt musst du die
Rente. Das ist ja die große Ungerechtigkeit, die sowieso da ist. Du bekommst dein Gehalt, das wird alles dreimal versteuert. Du musst jetzt deine Rente noch versteuern. Ja, aber was nützt es? Aber irgendwie muss der Staat ja rollen. Irgendwie müssen die Schulen ja laufen, wo unser Enkel hingeht. Und der Kindergarten muss ja auch finanziert werden. Ich finde, das war doof, aber.
Hilft nichts.
Es hilft ja nichts. Wenn wir alle keine Steuern zahlen, dann bricht die Infrastruktur auch zusammen. Wenn ich mir das Gehaltsniveau angucke, was ich also für sehr bescheiden finde, ist das Gehaltsniveau in der Dienstleistungsbranche. Meine Frau ist Krankenschwester im Schichtdienst, Schichtzulage, ist doch lächerlich. Und wenn ich mir das angucke, was Herr Weselski jetzt da will, das finde ich schon ein Schlag ins Gesicht, was er da so rumtrommelt. Das ärgert mich. Die haben auch Schichtdienst und so weiter, aber das ist auch Klagen auf hohem Niveau. Ich muss dazu sagen, ich bin 50 Jahre in der Gewerkschaft, ich bin jetzt Rentner und ich bin immer noch in der Gewerkschaft. Weil die Gewerkschaft ist eigentlich eine ganz wichtige Säule. Also das muss man sagen.
Also, wenn ihre Chefs nicht über die Stränge schlagen.
Wenn ihre Chefs, ja. Also ich sag mal, Verhandlungen selbstverständlich, aber man muss auch Kompromisse machen. Nützt ja nichts, dass die Bahn jetzt runtergeknebelt wird und das dann nicht mehr funktioniert. Da ist vielleicht ein Fehler aus Vorzeiten, dass das Niveau nicht stimmt, das Gehaltsniveau nicht stimmt, dass die Urlaubszeit, die Freizeit nicht stimmt. Aber das kann man dann nicht mit mal übers Knie brechen. Das ist vielleicht auch ein längerer Prozess. Und außerdem muss es ja auch alles erwirtschaftet werden. Das, was da teurer wird, wird in Fahrkarten ja auch wieder teurer. Und das zahlt dann wieder die Allgemeinheit. Irgendwo muss die Waage hin.
Hast du noch große Ziele?
Ja, ich möchte noch mehr Urlaub machen, noch mehr die Welt bereisen. Also was wir noch vorhaben, ist einmal ganz klar, wir wollen nochmal nach Portugal. Ägypten reizt uns sehr, momentan nicht so gut, warten wir mal ab, bis sich das da beruhigt hat. Dann wollen wir da nochmal hin. Kleine Nilkreuzfahrt. Was mich unbedingt reizt, ist Jordanien. So diese Länder, das reizt mich nochmal. Südafrika reizt mich also überhaupt nochmal ganz viel.
Glaubst du, die kriegen das da geregelt? Ja. Im Nahen Osten?
Sie werden es regeln müssen, weil ich sag mal, so geht es ja auch nicht weiter. Alle Leute tot zu schießen ist ja keine Lösung. Ein, ich sag mal ganz vorsichtig, Völkermord, dagegen die Zivilbevölkerung, sozialer Notstand. Die Kinder sind ja die Leidtragenden. Wenn ich die gleichaltrigen Kinder sehe, zu meinen Enkelkindern, die da laufen und nichts haben, keine Schulbildung, keine Möglichkeit, sich zu waschen, zu duschen, zu essen, es ist schon hart, das sich anzugucken. Das werden sie regeln müssen. Und wenn jemand Drittes von außen regelnd eingreift, diplomatisch, immer diplomatisch, man kann nur miteinander sprechen. Waffen ist immer das Allerschlechteste. Das ist mit der Ukraine auch. Da wird auch irgendjemand wird sich dann dahin stellen und oder das regeln müssen. Diese vielen Menschenopfer, das kann nicht Stand der Technik sein auf der Welt jetzt. Und man kann sich vielleicht auch nicht immer in der Mitte treffen. Vielleicht mal 40, 60, wenn es schlimm ist, 30, 70. Aber irgendwie muss man miteinander reden. Nur das so verwalten kann nicht richtig sein.
Und dann ist es der Klügere, der nachgibt, oder? Ist es
der in Dumme? Der Regel ja. Aber der muss damit auch leben können. Das nützt ja nichts, dass er sagt, ich bin der Klügere, ich gebe nach und kann da gar nicht mit leben. Lebt mit geballten Fäusten in der Hosentasche.
Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder losbricht.
Ja, ja. Lass uns lieber über was anderes sprechen, also irgendwas Nettes.
Ja, tut mir leid, es ist auch die Zeit schon fast durch.
Ich habe Glück gehabt in meinem Leben vielleicht dadurch, dass ich zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit gewesen bin, eine Ausbildung gemacht habe und vielleicht durch den häuslichen Einfluss eigentlich immer so in bestimmten Bahnen gelaufen bin.
Lieber Ulrich Astmann, wenn du so eine Bilanz ziehst, so einen Strich machst, was sagst du, wie bringst du es in eine Nussschale? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist die Stärke einer Familie. Wir uns kennengelernt haben, meine Frau und ich, wir wollen eine Familie gründen. Wir sind hier nach Bremen gezogen, haben zwei Kinder bekommen, haben uns dann ein Haus gekauft, haben das dann mit in der Familie umgebaut, zusammen, renoviert. Mein Vater hat da sich sehr stark eingebracht, mein Schwager hat sich eingebracht, der andere Schwager hat sich eingebracht, jeder so nach seinen Möglichkeiten. Und so haben wir es immer gehalten. Immer wenn irgendwas war, wo Familienpower gefragt war, hat die Familie zusammengehalten und wir haben immer zusammen was gerissen. Sich vertragen, sich auch immer die Wahrheit sagen, aber dann auch wieder sich offen in die Augen gucken. Nicht nachtragend sein, sondern das Gespräch suchen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann passt das.
Und bist du eher so der Handwerker oder bist du eher so der Manager?
Ich bin der Handwerker. Der Handwerker in den Jahren, wo das Haus renoviert wurde, ganz viel tapeziert. Dann haben wir das Obergeschoss nochmal umgebaut, da Dämmung reingebracht, Gipskartonarbeiten. Und dann bin ich später erst beruflich zum Schreibtischtäter geworden. Und ich habe jetzt vor einer Woche unser Türschloss zerlegt von der Haustür. Das ging überhaupt nicht mehr. Das ist so eine Mehrfachverriegelung da. Und das Ding habe ich dann ausgebaut aus der Haustür, auf einen langen Bistrotisch gepackt und dann zerlegt. Und da profitierte ich von meiner Ausbildung, dass ich das ganz langsam zerlegt habe und das Schloss zerlegt habe. Und ich konnte es auf Anhieb wieder zusammenbauen und es schließt wunderbar.
Also so alles neu geschmiert und geölt.
Alles sauber gemacht erstmal und dann schön sauber gefettet und das Zusammenwirken der Teile. Und es schließt wie verrückt. Also wunderbar. Und eine gewerblich-technische Ausbildung ist schon eine Menge wert. Ne? Das muss ich sagen.
Ich fand das sehr wertvoll und toll, dass du heute hergekommen bist, Ulrich, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben, an diesem geordneten, strukturierten, klaren Ulrich, den wir kennenlernen durften.
Ja, gerne, Mario.
Mit ein bisschen...
Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Das wäre sehr schön. Das ist ja so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe zwar mir zwei Podcasts angehört, aber wenn man selber hier so sitzt vorm Mikrofon, weiß man dann doch nicht, wie man auf die eine oder andere Frage reagiert, wie man so in den Redefluss kommt. Das war sehr angenehm, war sehr schön, hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Folge Hilfe kann er nur schwer annehmen. Das ist die Überschrift, die wir für die Geschichte von Rudi Kruse gefunden haben. Der ist ähnlich alt und einen Ticken älter noch, war auch technisch unterwegs als Elektromensch. Also das, denke ich, schließt ganz gut an. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Im Gespräch mit Ulrich ging es eben hier bei einer Stunde Reden ja auch um die Elterngeneration und um Elternwerden. Und wer mehr in die Richtung hören möchte, dem empfehle ich die Bromance Daddies. Diese Daddies sind Nick und Leon. Sie sind beste Freunde und zufällig gleichzeitig Papa geworden. Und in ihrem Podcast erzählen sie mit viel Humor, wie es ihnen als Vater geht. Ihr findet Bromance Daddies hier in der ARD Audiothek.